Deutschlandfunk.
Was tust du hier, mein Junge?
Nichts.
Warum stehst du dann da?
So.
Kannst du schon lesen?
Oh ja.
Was hast du lieber? Eine Schokolade oder ein Buch?
Ein Buch.
Wirklich? Das ist schön von dir. Deshalb stehst du also da?
Ja.
Möchtest du in ein fremdes Land fahren?
Ja, nach Indien. Da gibt es Tiger.
Wohin noch?
Nach China. Da ist eine riesige Mauer.
Du möchtest wohl gern hinüberklettern.
Die ist viel zu dick und zu groß. Da kann keiner hinüber. Drum hat man sie gebaut.
Was du alles weißt. Du hast schon viel gelesen.
Ja, ich lese immer. Ich möchte in eine chinesische Schule. Da lernt man 40.000 Buchstaben.
In meiner Tasche habe ich was Schönes. Weißt du, was das für eine Schrift ist?
Chinesisch?
Du bist aber ein aufgeweckter Junge. Hast du schon früher ein chinesisches Buch gesehen?
Nein, ich hab's erraten. Jetzt muss ich in die Schule.
Wie heißt du denn?
Franz Metzger.
Und wo wohnst du?
Ehrlichstraße 24.
Da wohne ich ja auch. Ich kann mich gar nicht an dich erinnern.
Sie sehen immer weg, wenn jemand über die Stiege geht. Ich kenne sie schon lange. Sie sind der Professor Keen, aber ohne Schule. Die Mutter sagt, sie sind kein Professor. Ich glaube schon, weil sie eine Bibliothek haben. Jetzt muss ich laufen.
Du darfst einmal in meine Bibliothek kommen. Ich zeig dir Bilder aus Indien und China.
Fein, ich komme bestimmt. Heute Nachmittag?
Nein, mein Junge, ich habe zu arbeiten. Frühestens in einer Woche.
Professor Keen, Gelehrter, Sinologe von Hauptfach, steckte sein chinesisches Buch in die volle Tasche, die er unterm Arm trug, verschloss sie sorgfältig und sah dem kleinen Jungen nach, bis er verschwand. Auf seinen Morgenspaziergängen zwischen 7 und 8 pflegte er in die Auslagen jeder Buchhandlung, an der er vorüberkam, einen Blick zu tun. Beinahe angeheitert stellte er fest, dass Schund und Schmutz immer weiter um sich griffen. Er selbst besaß die bedeutendste Privatbibliothek dieser großen Stadt.
Die Blendung von Elias Canetti. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Erster Teil.
Lächelnd setzte Keen seinen Heimweg fort. Er lächelte selten. Punkt 8 begann seine Arbeit. Sein Dienst an der Wahrheit. Wissenschaft und Wahrheit waren für ihn identische Begriffe. Im 4. und obersten Stock des Hauses Ehrlichstraße 24 befand sich seine Bibliothek. Sämtliche Wände waren bis zur Decke mit Büchern ausgekleidet. In die Decke waren Fenster eingelassen. Die Seitenfenster waren vor Jahren, nach hartem Kampf mit dem Hausbesitzer, zugemauert worden. So gewann er in jedem Raum eine vierte Wand. Platz für mehr Bücher. Die Wohnungstüre war durch 3 komplizierte Schlösser gesichert. Er sperrte sie auf, durchschritt den Vorraum. Dann begann er, die Tasche ihres Inhalts zu entleeren. Bei seinem Eintritt pflegte er, sie auf den Stuhl vor dem Schreibtisch zu legen. Mit Hilfe der Leiter verteilte er die Bände, wohin sie gehörten. Trotz seiner Vorsicht fiel der letzte vom 3. Regal.
Dummkopf, Barbar, Analphabet.
Das beste Staubtuch, bitte.
Kurz darauf klopfte die Wirtschafterin an die bloß angelehnte Tür.
Ist was passiert?
Nein, geben Sie nur her.
Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
Trat herein und erkannte auf den ersten Blick, was geschehen war. Sie glitt auf das Buch zu. Unter dem blauen, gestärkten Rock, der bis zum Teppich reichte, sah man die Füße nicht. Ihr Kopf saß schief. Beide Ohren waren breit, flach und abstehend. Sie bückte sich, hob das Buch auf und fuhr mit dem Staubtuch ein 1000 Mal gründlich drüber.
Ja, das passiert leicht, wenn man auf der Leiter oben steht, ich bitte Sie.
Dann reichte sie ihm das Buch wie einen staubfreien Teller hin.
Danke, das ist Ihnen wohl schon oft passiert.
Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
Ich meinte ja nur, Sie wissen, was für Werte in dieser Bibliothek stecken.
Auf einen so leutseligen Satz war sie nicht gefasst. Sie wusste nichts zu erwidern und verließ befriedigt das Zimmer. Vor 8 Jahren hatte Keen folgende Annonce in die Zeitung gesetzt.
Gelehrter mit Bibliothek von ungewöhnlicher Größe sucht verantwortungsbewusste Haushälterin. Nur charaktervollste Persönlichkeiten wollen sich melden. Gesindel fliegt die Treppe hinunter. Gehalt Nebensache.
Therese Krumpholz hatte damals einen guten Posten. Sie las täglich, bevor sie ihrer Herrschaft das Frühstück anrichtete, den Annoncenteil des Tagblatts gründlich durch, um zu wissen, was in der Welt vorgeht. Sie war noch eine junge Person, keine 48 Jahre alt, und wollte am liebsten zu einem alleinstehenden Herrn.
Gehalt Nebensache.
Am nächsten Morgen stand sie in aller Früh um 7 vor Keen.
Ich muss es mir ausdrücklich verbieten, dass ein fremder Mensch meine Wohnung betritt. Sind Sie in der Lage, die Haftung für den Bücherbestand zu übernehmen? Sie müssen wissen, warum ich meine letzte Haushälterin entlassen habe. Ein Buch aus meiner Bibliothek hat gefehlt. Ich habe die ganze Wohnung durchsuchen lassen. Es ist nicht zum Vorschein gekommen. Ich sah mich gezwungen, Sie auf der Stelle zu entlassen. Sie werden das verstehen.
Ordnung muss sein.
Er war entwaffnet. Mit großartiger Gebärde lud er sie in die Bibliothek ein. Sie betrat bescheiden den ersten Raum und wartete.
Ihr Pflichtenkreis. Täglich wird ein Zimmer von oben bis unten gestaubt. Am 4. Tag sind Sie fertig. Am 5. beginnen Sie wieder mit dem 1. Können Sie das übernehmen?
Ich bin so frei.
Auf Wiedersehen. Sie treten heute an.
Sie stand schon auf der Treppe und zögerte noch.
Ja. Und wie steht es mit dem Gehalt?
So viel Sie wollen.
Ihren gewöhnlichen Herrschaften, die sich auf sie verließen, erklärte sie, sie halte das nicht mehr aus, diese Wirtschaft. Ihre pflichtenden Büchern gegenüber erfüllte sie zu Keens Zufriedenheit. Im Stillen sprach er ihr dafür seine Anerkennung aus. Das Essen war immer pünktlich fertig. Ob sie gut oder schlecht kochte, wusste er nicht. Es war ihm herzlich gleichgültig. Punkt 6 Uhr früh stand der Professor von seinem Schlafdivan auf. Das Anziehen und Waschen dauerte kurz. Abends, bevor sie zu Bett ging, richtete sie seinen Divan her und rollte den Waschtisch, der auf Rädern lief, bis in die Mitte des Arbeitszimmers hinein. Den Waschtisch, wie er ihn nannte, hatte er selbst erfunden. Um 6:45 sperrte er auf und schleuderte den Wagen mit Wucht hinaus. Den ganzen langen Gang hinunter hielt der Schwung vor. Neben der Küchentür stieß er krach gegen die Mauer. Therese wartete in der Küche.
»Schon auf?«
Er sagte nichts und sperrte sich wieder ein. Dann blieb er noch bis 7 zu Haus. Kein Mensch wusste, was er in der langen Zeit bis 7 tat. Sonst saß er immer am Schreibtisch und schrieb. Der dunkle, schwere Koloss war innen bis zum Bersten mit Manuskripten gefüllt, außen mit Büchern überladen. Bei der vorsichtigsten Bewegung dieser oder jener Schublade gab er einen schrillen Pfiff von sich. Keen beschloss, seinen Schreibtisch von Unrat zu entleeren. Er stürzte vor den strotzenden Koloss und riss seine sämtlichen Läden auf. Der Pfeifenlärm brach los. Es gellte durch die Bibliothek und schwoll herzzerreißend an.
Ruhe!
Schließlich stand er, ein langbeiniger, einsamer Marabu, mitten in einem Berg von Papierfetzen. Um sie nicht noch unnötig zu verletzen, spreizte er behutsam ein Bein. Als er den Friedhof hinter sich hatte, atmete er auf. Vor der Tür fand er die Haushälterin.
»Wegräumen, sofort!«
»Ums Himmels Willen, was ist geschehen? So ein Unglück, so ein Unglück!«
In gehobener Laune kehrte Keen nächsten Sonntag von seinem Spaziergang heim. An Sonntagen waren die Straßen um diese frühe Zeit leer. Ihren freien Tag traten die Menschen mit Schlaf an. Vor seiner Wohnungstür fand er die Haushälterin.
Der Junge vom zweiten Stock war da. Sie haben es ihm versprochen. In einer halben Stunde kommt er wieder. Er will nicht stören, es ist nur wegen dem Buch.
Er lügt. Ich habe nichts versprochen. Ich habe gesagt, dass ich ihm Bilder aus Indien und China zeigen werde, wenn ich einmal Zeit habe. Ich habe nie Zeit. Schicken Sie ihn weg.
Die Leute werden gleich unverschämt. Ich bitte, das ist eine saubere Rasse. Der Vater war ein gewöhnlicher Arbeiter. Das möchte ich wissen, wo der sein Geld her hat. Aber das kommt davon. Ich sag immer, wo nehmen die das Geld her? Es wird ja alles von Tag zu Tag teurer. Die Kartoffeln kosten bereits das Doppelte. Ist es ein Wunder, wenn die Kinder frech werden? Die Eltern erlauben ihnen alles. Solange sie klein sind, lernen sie nichts. Und wenn sie groß sind, arbeiten sie nichts.
Keen, erst gereizt, weil sie ihn aufhielt, spürte bald eine Art erstauntes Interesse für ihre Worte. Sie hatte einen guten Kern in sich. Vielleicht, seit sie täglich mit seinen Büchern umging.
Sie haben ganz recht. Es freut mich, dass Sie so vernünftig denken. Falls Sie einmal etwas lesen möchten, dürfen Sie sich ruhig an mich wenden.
Ich bin zu frei. Ich hätte schon lang drum bitten wollen.
Gut, ich werde morgen etwas für Sie heraussuchen.
Um 7 öffnete Keen die Tür. Therese stand davor, zuversichtlich und diskret wie immer. Das Ohr etwas schiefer.
Ich bin so frei.
Sie wollen das Buch? Sie sollen es haben!
Er warf ihr die Tür ins Gesicht, stelzte bebenden Schrittes ins dritte Zimmer hinüber und holte mit einem Finger die Hosen des Herrn von Bredow heraus. Er besaß das Buch noch aus der frühesten Schulzeit, hatte es damals sämtlichen Klassenkameraden geliehen und konnte es wegen der üblen Verfassung, in der es sich seither befand, um nichts in der Welt leiden. Ruhig kehrte er zur Therese zurück und hielt ihr das Buch ganz nah vor die Augen.
Das war nicht notwendig.
Sie zog unterm Arm einen dicken Stoß von Papieren hervor. Umständlich suchte sie ein passendes aus und legte es dem Buch um, wie einem Kind ein Kleid. Dann nahm sie ein zweites.
Doppelt genäht, hält besser.
Keen folgte ihren Bewegungen, als sähe er sie in seinem Leben zum ersten Mal.
Ich habe sie unterschätzt. Sie behandelt die Bücher besser als ich. Mir ist dieses alte Zeug verhasst. Sie gibt gleich 2 Umschläge drüber. Bei ihr ist die Bibliothek geborgen, 8 Jahre lang schon. Und ich weiß es nicht.
Ich muss morgen verreisen, auf einige Monate.
Da kann ich einmal anständig fertig stauben. Ist denn eine Stunde vielleicht genug?
Was werden Sie tun, wenn ein Brand ausbricht?
Ums Himmels Willen! Retten?
Aber ich fahre ja gar nicht, ich mache nur Spaß. Sie sind eine nette Person.
Ich muss doch einmal schauen, was Sie für mich ausgesucht haben. Die Hosen? Aber ich bitte Sie, Herr Professor.
Sie entglitt im schleunigsten Triumph in die Küche.
Da kommt diese einfache Haushälterin daher und lehrt mich, was sich gehört. Oder spielt sie mir nur eine Komödie vor?
Eines Tages überraschte er sie in der Küche. Auf einem kleinen gestickten Samtkissen lag sein Buch. Seite 20. Sehr weit war sie noch nicht gekommen. Sie hatte weiße Glacé-Handschuhe an.
Seit meinem 5. Lebensjahr, 35 Jahre lang, lese ich. Der Gedanke, sich zum Lesen Handschuhe anzuziehen, ist mir nie gekommen.
Sie halten noch nicht weit.
Ich lese jede Seite 1000 Mal, sonst hat man nichts davon.
Gefällt es Ihnen?
Ein Buch ist immer schön. Verstehen muss man's. Es waren Fettflecken drin. Ich hab's mit allem versucht. Sie gehen nicht heraus. Was soll ich nur machen?
Die waren schon früher drin.
Schad ist es doch. Ich bitte, was so ein Buch für einen Wert hat?
Sie sagt nicht kostet, sie sagt Wert hat. Sie meint den inneren Wert, nicht den Preis. Ich gab ihr mein lumpigstes, abgegriffenstes, schmierigstes Buch aus Gehässigkeit. Sie nimmt es in liebevolle Pflege.
Keen verließ die Küche in tiefer Erregung. In den hohen Zimmern seiner Bibliothek ging er auf und ab.
Da kommt plötzlich ein Mensch ohne Funken von Bildung daher und hat mehr Takt, mehr Herz, mehr Würde, mehr Menschlichkeit als ich. Sie entfernt Flecken von elenden, verstoßenen Büchern, für die kein Mensch ein gutes Wort mehr übrig hat. Hätte ich sie nicht aus gemeinem Misstrauen in der Küche überrascht, ihre Tat wäre nie an den Tag gekommen. Ich habe einen großen Fehler begangen. 8 Jahre lang war ich blind. Ich werde ihr die 8 verlorenen Jahre ersetzen. Ich werde sie heiraten. Sie ist das beste Mittel, um meine Bibliothek in Ordnung zu halten. Bei einem Brand kann ich mich auf sie verlassen. Sie hat gute Anlagen. Sie ist die geborene Pflegerin. Ihr Herz gehört den Büchern. Was ist einfacher als heiraten?
Er stürzte vor die Küche und griff heftig nach der Tür. Die Klinke brach ab. Therese saß vor ihrem Kissen und stellte sich lesend. Er wusste nicht, was er ihr sagen sollte, und blickte auf seine Hände. Da bemerkte er die abgebrochene Türklinke. Wütend warf er sie zu Boden. Dann stellte er sich steif vor sie hin.
»Geben Sie mir Ihre Hand.«
»Aber ich bitte Sie.«
»Aber nein, ich meine die Hand nicht wörtlich. Ich will Sie heiraten.«
Eine so rasche Entscheidung hatte Therese nicht erwartet. Sie warf den erschütterten Kopf auf die andere Seite herum.
»Ich bin so frei.«
Die Trauung ging in aller Stille vor sich. Keen erfasste den Blick seiner Frau. Er wünschte sich seinen Bruder Georg her. Der hatte sich als Frauenarzt in Paris etabliert. In Frauen kannte er sich besser als in Büchern aus. Therese ging voran. Keen aber betrachtete verstohlen ihren Rock. Er war blauer als gewöhnlich und noch steifer gestärkt. Der Rock gehörte zu ihr wie die Schale zur Muschel. Versuch es, wer mit Gewalt die Schale einer geschlossenen Muschel zu öffnen, einer Riesenmuschel, so groß wie dieser Rock.
Sie war meine Haushälterin, ich habe sie geheiratet.
Endlich standen sie in der Wohnung. Therese öffnete die Tür zu seinem Schlafzimmer und wies ihn hinein.
Ich komm gleich.
Er blickte sich um und atmete auf.
Ja, das ist meine Heimat. Hier kann mir nichts geschehen. Jeder Mensch braucht eine Heimat. Die beste Definition der Heimat ist Bibliothek. Frauen hält man am klügsten von seiner Heimat fern. Entschließt man sich doch, eine aufzunehmen, so trachte man, sie der Heimat erst völlig zu assimilieren. In 8 langen, stillen, zähen Jahren haben die Bücher für mich die Unterwerfung dieser Frau besorgt. Nur ein Narr heiratet ohne Probezeit. Was hat jetzt zu geschehen? Erst sei festgestellt, wann es zu geschehen hat. Zweitens, wo hat es zu geschehen?
Tatsächlich hat Keen schon die ganze Zeit über einen Divan vor Augen.
Wenn er ganz verdeckt wäre von Büchern, dass man ihn fast nicht sieht.
Keen gehorcht seinem genialen Impuls. Er trägt eine Menge von Bänden zusammen und türmt sie vorsichtig auf dem Divan auf.
Gleich wird sie da sein. Sobald sie den überladenen Divan sieht, wird sie, ordnungsliebend wie sie ist, darauf zugehen und fragen, wo die Bände hingehören.
Er betrachtet den gepanzerten Divan vom Schreibtisch her, auf seine Wirkung hin, und fließt von Liebe und Ergebenheit gegen die Bücher über.
Jetzt bin ich da.
Sie steht auf der Schwelle zum Nebenzimmer, in einem blendend weißen Unterrock, der mit breiten Spitzen besetzt ist.
Gott sei Dank, der Rock ist weg. Jetzt brauche ich nichts zu zerdrücken.
Therese nähert sich mit wiegenden Hüften.
Sie gleitet nicht, sie watschelt. Das Gleiten kommt also nur vom gestärkten Rock.
So nachdenklich? Ja, die Mannsbilder.
Sie krümmt den kleinen Finger, droht und zeigt mit ihm auf den Divan.
Ich muss auch hingehen.
Und steht schon, er weiß nicht wie, neben ihr. Er schlottert vor Angst. Er betet zu den Büchern, der letzten Schranke. Therese fängt seinen Blick, sie bückt sich und fegt mit einem umfassenden Schlag des linken Armes sämtliche Bücher zu Boden.
Die Bücher!
Therese zieht sich den Unterrock aus, faltet ihn besorgt zusammen und legt ihn auf die Bücher am Boden. Dann macht sie sich's auf dem Divan bequem, krümmt den kleinen Finger und grinst.
So.
Keen stürzt in langen Sätzen aus dem Zimmer, sperrt sich ins Klosett, dem einzigen bücherfreien Raum der Wohnung, ein, zieht sich an diesem Ort mechanisch die Hosen herunter, setzt sich aufs Brett und weint wie ein kleines Kind.
Ich werde doch nicht allein in der Küche essen wie ein Dienstbot. Die Hausfrau ist bei Tisch.
Der Tisch existiert nicht.
Das sage ich ja immer. Der Tisch muss her. Wo gibt's das in einem anständigen Haus, dass ein Mensch auf dem Schreibtisch ist? Die 8 Jahre habe ich mir's schon gedacht. Jetzt muss es heraus.
Der Tisch wurde gekauft, mitsamt einem Speisezimmer in Nussholz. Die Arbeiter stellten es im 4. Raum auf, der am weitesten vom Schreibtisch entfernt war. Täglich aß man, meist schweigend, an neuen Möbeln zu Mittag und Abend.
Heute hätte ich eine Bitte. 4 Zimmer sind da. Mann und Frau haben gleiche Rechte. Heutzutage sind die Gesetze so. Jedem gehören 2 davon. Ich nehme mir das Speisezimmer und das daneben. Der Mann behält das schöne Schreibzimmer und das große daneben. So ist es am einfachsten. Die Einrichtung bleibt, wie sie ist. Der Mann geht zum Schreibtisch, die Frau an ihre Arbeit.
So, und die Bücher?
Die nehmen in meinen Zimmern bald den ganzen Platz weg.
Ich werde sie zu mir herübernehmen.
Ich bitte dich, warum? Das viele Herumhantieren tut den Büchern nicht gut? Ich weiß was. Lass die Bücher, wie sie sind. Ich rühre nichts an. Ich nehme mir dafür das 3. Zimmer dazu. So gleicht sich das aus. Es steht ja sowieso nichts drin in dem Zimmer. Das schöne Schreibzimmer gehört dem Mann allein.
Verpflichtest du dich, bei Tisch zu schweigen?
Aber ja, ich schweig gern.
Machen wir das lieber schriftlich ab.
Der Vertrag, den er rasch entwarf, war noch gar nicht trocken, als sie schon ihren Namen darunter setzte.
Du weißt, was du unterschrieben hast. Ich bestätige, dass sämtliche Bücher, die sich in den mir gehörigen 3 Zimmern befinden, das rechtmäßige Eigentum meines Mannes sind und dass sich an diesem Besitzstand niemals und unter keinen Umständen etwas ändern wird. Für die Überlassung 3er Zimmer verpflichte ich mich, bei den gemeinsamen Mahlzeiten zu schweigen.
Beide waren befriedigt. Zum ersten Mal seit dem Standesamt gaben sie sich die Hand. Eines Morgens, als er zum Spaziergang bereit sein Zimmer verließ, trat sie ihm in den Weg.
Jetzt darf ich reden. Mahlzeit ist keine. Auf dem Schlafdivan könnt ich nicht schlafen. Wo passt der zum Schreibtisch? So ein teures, altes Stück und der schäbige Divan. In ein anständiges Haus gehört ein anständiges Bett. Man muss sich ja schämen, wenn Leute kommen.
Als sie wieder einmal hart über den Divan herzog, sah er ihr höhnisch von nahem ins Gesicht, 2 feiste Backen, ein schwarzes Maul.
Das kannst du nicht wissen. Ich schlafe drauf.
Ich weiß es aber doch, dass der Divan hart tut.
So? Und woher denn?
Man hat seine Erinnerungen.
Plötzlich kam sie und ihr Grinsen ihm gut bekannt vor. Ein stechend weißer Unterrock tauchte auf, von Spitzen zersetzt, ein plumper Arm schlug auf Bücher los. Ein Scheusal, halb nackt, halb Bluse, faltete den Unterrock scharf zusammen und deckte ihn darüber. Ihr Leichentuch. Der Divan schien verflucht und verpestet. Er schlief nicht vor Hass. Ein glücklicher Einfall rettete ihn gegen 4 Uhr früh. Er beschloss, den Divan zu opfern. Eilig lief er vors Zimmer der Frau und trommelte so lang gegen die Tür, bis sie aus ihrem Schreck erwachte.
Ums Himmels Willen, soll ich aufsperren?
Ums Teufels Willen, nein! Morgen wird das Bett für mich gekauft. Verstanden?
Wie du willst.
Tags darauf saß Keen nicht schlecht bei der Arbeit, als 2 Männer das neue Bett brachten. Der Divan verschwand, was daran klebte, mit ihm. Plötzlich trugen sie einen Waschtisch herein.
Wo kommt der hin?
Nirgends. Ich habe keinen Waschtisch bestellt.
Der ist schon bezahlt.
Der Nachtkasten auch?
Schon da, die Herren. Bin ich nicht tüchtig? Für dasselbe Geld. 1 Stück erwartet der Mann. 3 bringt die Frau nach Hause.
Ich will sie nicht. Ich brauche nur das Bett.
Ja, warum nicht gar? Ein Mensch muss sich waschen.
Der Nachttisch ist überflüssig.
Blamiert man die Frau vor fremden Leuten?
Stellen Sie ihn dorthin, ans Bett.
So, jetzt können Sie gehen.
Therese begleitete sie hinaus. Als sie zurückkam, kehrte er ihr den Rücken des Stuhls, auf dem er wieder saß. Er wünschte nichts mehr mit ihr gemeint zu haben. Auch keine Blicke.
Zweimal dieselbe Arbeit am Tag. Einmal am Morgen, einmal am Abend. Ist das gescheit? Man muss auf die Frau auch Rücksicht nehmen. Ein Dienstbot kriegt ja
Ruhe! Kein Wort mehr! Die Einrichtung bleibt, wie sie ist. Eine Diskussion erübrigt sich. Von nun an werde ich die Türe zu deinen Zimmern geschlossen halten. Ich verbiete dir, diesen Raum zu betreten, solange ich drin bin. Bücher, die ich von drüben brauche, hole ich mir selbst. Punkt 1 und Punkt 7 erscheine ich zu den Mahlzeiten. Ich ersuche mich nicht zu rufen, da ich die Uhr von allein lesen kann. Gegen Störungen werde ich einschreiten. Meine Zeit ist kostbar. Bitte hinaus!
Seit Wochen fiel zwischen ihnen kein Wort. Er hütete sich wohl, das Schweigen zu brechen. Bevor er so toll war, ihr Mut zu neuem Geschwätz zu machen, ertrug er lieber Nachtkasten, Waschtisch und Bett. Während der Mahlzeiten blickte er an ihr vorbei. Beim Waschen schloss Keen vor dem Wasser die Augen. Es war dies eine alte Gewohnheit von ihm. Es ergab sich von selbst, dass Keen den geschlossenen Augen Lust abgewann. Zuerst verlängerte er die Blindheit über das Ankleiden hinaus. Dann fand er den Weg zum Schreibtisch, blind. Vor dem Schreibtisch ließ er seinen Augen freien Lauf. Bücher, die er benötigte, holte er sich blind. Die Übung im Blindgehen machte aus ihm einen Meister. Blindheit ist eine Waffe gegen Zeit und Raum. Auch Theresens Sicherheit wuchs mit den Wochen. Gewöhnlich stand sie hinter der Tür, die zu seinem Schreibtisch führte, und horchte. Eines Tages um 10, eben horchte sie so schön, stieß er die Türe auf. Sie prallte zurück, beinahe fiel sie hin.
Ist das eine Art? Man klopft, bevor man hereinkommt. Man könnte glauben, ich horche in meinen Zimmern. Was habe ich vom Horchen? Ein Mann erlaubt sich alles, weil er verheiratet ist. Da sagt man pfui, wie ungezogen, pfui.
Was? Ich soll anklopfen, bevor ich zu meinen Büchern darf? Unverschämtheit, lächerlich, grotesk.
Sie hat den Verstand verloren. Ich werde ihr lieber eine Ohrfeige herunterhauen. Vielleicht kommt sie zur Besinnung.
Voller Genugtuung wandte er sich den Regalen zu.
Ich bin zu anständig. Eine andere hätte sich ihm gleich an den Hals geworfen. Heißt man das überhaupt einen Mann? Vielleicht ist das gar kein Mann. Wer weiß, wann er wieder will. Das dauert Jahre bei so einem Menschen. Auf der Straße schauen mir ja alle Männer nach. Was hat mir der Verkäufer im Möbelgeschäft gesagt? Ja, so um die 30 herum, da heiraten die Herrschaften gern, ob Damen oder Herren. Ein interessanter Mensch. Sogar die Heirat hat er mir gleich angesehen, nicht nur das Alter. Und ich muss mit so einem Mann leben.
Sie legte die fertig geschälten Kartoffeln beiseite, wischte sich die Hände an der Schürze ab und öffnete die Tür zu ihrer kleinen Kammer. Ein Flimmern hielt ihr die Augen zu. Der Boden ging auf, die Füße fielen hinein, Nebel, Nebel, ein fremder Nebel. Als sie zu sich kam, lag sie über dem Bett. Sie rückte ihre zerdrückten Kleider zurecht und glitt in die Bibliothek hinüber.
Jetzt wäre ich beinahe gestorben. Ohnmächtig war ich. Das Herz hat ausgesetzt. Die viele Arbeit, die schlechte Kammer, da muss man ja sterben.
Ich werde den Arzt holen.
Ich brauche keinen Arzt, ich ziehe lieber um. Wie komme ich dazu, nicht zu schlafen? Einen gesunden Schlaf brauche ich. Das Zimmer neben der Küche ist das schlechteste in der ganzen Wohnung. Das ist doch ein Dienstbotenzimmer. Du hast dir das beste Zimmer ausgesucht. Da darf ich mir doch das zweitbeste nehmen, das daneben. Neue Möbel brauche ich. Das große Zimmer, da geht schon was rein. Bin ich vielleicht eine Bettlerin?
Du hast recht. Kauf nur eine neue Schlafzimmereinrichtung.
Gleich nach Tisch glitt Therese Straß auf, Straß ab, bis sie das vornehmste Möbelgeschäft fand. Hier ließ sie sich die Preise für Schlafzimmer aufzählen.
Was willst du um 4 Uhr nachmittags in meinem Zimmer?
Ich muss den Mann auf die Preise vorbereiten. Was die Schlafzimmer jetzt kosten? Hätte ich's nicht selbst gesehen, ich würd's nicht glauben.
Ehrfurchtsvoll sprach sie die Summe aus. Er verspürte nicht die leiseste Lust, Dinge, die längst erledigt waren, wiederzukäuen. Hastig füllte er einen Scheck aus, auf die genannte Summe, wies mit dem Finger auf den Namen der Bank, wo sie ihn einzulösen hatte, und dann auf die Tür. Erst draußen überzeugte sich Therese davon, dass wirklich der verrückte Preis auf dem Papier stand.
Ich muss nicht das feinste Schlafzimmer haben. Da kaufe ich lieber eins, das halb so viel kostet, und trage den Rest auf die Sparkasse.
Beim Abendessen setzte sie ihr bösestes Lächeln auf.
Mit dem Kochen morgen ist es nichts. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Mittagessen isst man jeden Tag. Das Schlafzimmer kauft man nur einmal. Eile mit Weile. Ich koch morgen nicht. Nein.
Wirklich nicht? Wirklich nicht?
Das ist nicht zum Lachen. Man kommt ja zu nichts vor lauter Arbeit. Bin ich vielleicht ein Dienstbot?
Sei nur vorsichtig. Geh in möglichst viele Geschäfte. Vergleiche die verschiedenen Preise miteinander, bevor du dich zu etwas entschließt. Kaufleute sind Schwindler von Natur. Frauen suchen sie doppelt übers Ohr zu hauen. Übereil dich nur nicht. Wegen des Abendessens mach dir keine Sorge. Ich rate dir dringend, den ganzen Tag bis zur Geschäftssperre auszubleiben.
Man kann ja zum Nachtmahl was Kaltes essen.
Als sie am nächsten Morgen das Haus verließ, nahm sich Therese fest vor, nur bei dem interessantesten Menschen zu kaufen, der ihr alles gleich angesehen hatte, das richtige Alter und die Ehe. Sie trat ein und glitt auf den jungen Menschen zu, wobei sie die Hüften so heftig wiegte, dass der weit gespannte Rock in Wallungen geriet.
Da bin ich wieder.
Küss die Hand, Gnädigste, welche unerwartete Ehre. Was führt Sie zu uns, Gnädigste, wenn ich fragen darf?
Ein Schlafzimmer. Sie wissen doch.
Das habe ich mir gleich gedacht, Gnädigste. Für zwei natürlich, wenn ich so sagen darf. Dafür werden sich Gnädigste jetzt ein schönes Schlafzimmer aussuchen. Darf ich bitten? Exzellente Primaware. Der Herr Gemahl werden sich freuen. Wenn ich verheiratet wäre, ich sage nicht mit Ihnen, Gnädigste, wie komme ich armer Angestellter dazu? Ich sag mit einer Frau, ich sag sogar mit einer alten Frau, sagen wir 40. Ja, das können Sie sich gar nicht vorstellen, Gnädigste.
Aber ich bitte Sie, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste.
Ich gebe zu, dass Gnädigste die 30 grad schon überschritten haben, aber darauf kommt es nicht an. Ich sag immer, bei einer Frau sind die Hüften das Wichtigste. Die Hüften müssen da sein und man muss die Hüften sehen. Hier haben Sie doch prachtvolle Einlagen.
Er führte seine Hand bis knapp an ihre zitternden Hüften heran und ersetzte sie durch die praktischen, prachtvollen Betteinlagen. Verhext folgte sie den Bewegungen seines Mundes, seiner Hand.
Der interessante Mensch weiß alles. Wie der sich in Möbeln auskennt. Man muss sich ja vor ihm schämen.
Ich beschwöre Sie, Gnädigste, vergessen Sie nicht die Hauptsache. Wie man den Herrn Gemahl bettet, genauso revanchiert er sich. Was nützen die Hüften, wenn das Bett schlecht ist? Der Mann pfeift auf die schönsten Hüften. Gnädigste können orientalische Bauchtänze aufführen. Gnädigste können ihrer Schönheit den letzten Schliff anlegen und sich ausgezogen vor ihm hinstellen, nackt sozusagen. Ich garantiere Ihnen dafür, dass es nichts nützt, wenn der Herr Gemahl schlecht gelaunt ist. Nicht einmal bei Ihnen, meine sehr verehrte Gnädigste, und das will was heißen.
Aber ich bitte Sie, das kann jeder sagen.
Das können Sie mir glauben, Gnädigste, zu mir hat jedermann Vertrauen. Den Beweis dafür bleibe ich Ihnen nicht schuldig, Gnädigste. Hallo, Herr Chef?
Der Chef, Herr Groß, ein winziges Männchen mit eingedrücktem Gesicht und gehetzten Äuglein, erschien auf der Schwelle seines abgesonderten Büros und klappte, so klein er war, in zwei noch kleinere Hälften zusammen.
Was ist?
Sagen Sie selbst, Herr Chef, hat schon einmal eine Kunde zu mir kein Vertrauen gehabt?
Aber ich bitte Sie, was braucht es einen anderen dazu? Ihnen glaubt eine jede auf die bloße Stimme. Jedes Wort glaube ich Ihnen.
Der Kleine zog sich eiligst in sein Büro zurück.
Ich will, dass Sie mit mir Mittagessen gehen.
Der Herr Chef gestattet das auf keinen Fall, Gnädigste. Es wäre mein heißester Wunsch, Gnädigste.
Aber ich bitte Sie, man macht seine Ausnahmen. Ich zahle es Ihnen.
Ihr goldenes Herz rührt mich tief, Gnädigste, aber es ist ausgeschlossen, ganz ausgeschlossen. Der Herr Chef versteht keinen Spaß.
Ja, wer wird denn so grob sein?
Wenn Gnädigste wüssten, wie ich heiße, Gnädigste würden lachen. Grob ist mein Name.
Ich lach gar nicht. Warum? Grob ist auch ein Name. Sie sind ja nicht grob.
Heißesten Dank für das Kompliment. Ich küsse die Hand, Gnädigste. Wenn das so weitergeht, küsse ich das süße Händchen in Natura.
Aber ich bitte Sie, wenn jemand zuhört, man könnte ja glauben.
Ich schäme mich nicht, Gnädigste. Ich brauche mich auch nicht zu schämen. Wie gesagt, bei so prachtvollen Hüften, pardon, Händen wollte ich sagen. Wozu haben Gnädigste sich entschlossen? Es bleibt doch bei diesem hier.
Aber erst lade ich Sie zum Mittagessen ein.
Sie macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt, Gnädigste. Ein armer Verkäufer bittet ihn zu entschuldigen, der Herr Chef.
Der hat nichts zu sagen.
Gnädigste, täuschen sich.
Was ist das für ein Mann? Das ist kein Mann. Da ist mein Mann zu Hause noch ein Mann dagegen. Also, wie steht's? Man könnte ja fast glauben, ich gefall Ihnen nicht.
Was sagen Sie da, Gnädigste? Bringen Sie mir den Mann her, dem Sie nicht gefallen. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, Sie finden ihn nicht. Sie werden mit dem Betten zufrieden sein, Gnädigste.
Aber ich bitte Sie, Sie wollen ja gar nicht. Ich zahl's Ihnen.
Wenn Gnädigste heute Abend frei werden. Aber ich kann's mir ja denken, der Herr Gemahl sind in diesem Punkt unerbittlich. Ich muss sagen, ich kann das verstehen. Wenn ich das Glück hätte, der Herr Gemahl einer schönen Frau zu sein, ich kann Ihnen, schönste Gnädigste, gar nicht sagen, wie ich aufpassen würde. Darf ich Gnädigste zur Kasse bemühen?
Aber ich denke ja nicht dran. Erst gehen wir miteinander essen.
Gehen Sie nur, grob.
Bitte. Was habe ich gesagt?
Grobs Augen bekamen einen bösen Glanz. Höhnisch hafteten sie auf dem steifen Rock.
Darf ich bitten? Gnädigste.
Kaum hatte Therese das Haus für einen ganzen Tag verlassen, als Keen die Kette vorlegte. Ein Fest stand bevor. Die Zeit war knapp. Er legte Rock und Weste um einen Stuhl und krempelte sich die Hemdsärmel eilig hoch. Dann stürzte er an sein Bett, lachte und zeigte ihm die Zähne.
Wie geht's, mein Freund? Du hast dich ja gut erholt. Aber jetzt hinaus! Und zwar rasch! Verstanden?
Er packte es mit beiden Händen bei der Kopflehne und stieß. Das Monstrum stand. Er presste die Schultern dagegen. Vom zweiten Anprall erwartete er mehr. Das Bett krachte aber nur. Er fühlte einen großen Zorn heraufkommen und versuchte es im Guten.
Sei doch vernünftig. Du kommst ja wieder her. Es ist nur für heute. Ich habe heute frei. Sie ist nicht zu Hause. Warum fürchtest du dich denn? Du wirst nicht gestohlen.
Das Bett verharrte, unberührt und stumm. Keen geriet in Wut.
Unverschämtes Stück Holz! Wem gehörst du denn eigentlich?
Da fiel ihm sein mächtiger Freund, der Hausbesorger, ein. Auf geflügelten Stelzen verließ er die Wohnung.
Ich brauch sie!
Ton und Gestell erinnerten den Hausbesorger an eine Posaune.
Jo, die Weber.
Er war der festen Überzeugung, dass es auf die Frau losgehe. Er hasste sie, weil sie eine gewöhnliche Wirtschafterin war und jetzt Frau Professor hieß. Seit dem Tod seiner schwindsüchtigen Tochter hatte er keine Frau mehr verprügelt und lebte allein. Jahre sehnte er sich schon danach, wieder einmal recht auf Weiberfleisch loszuschlagen. Er ging voraus.
Wo ist sie? Geh, hör mal so um.
Er wurde ins Arbeitszimmer geführt. Der Herr Professor blieb auf der Schwelle stehen, wies schadenfroh mit dem langen Zeigefinger aufs Bett.
Hinaus damit!
Der Hausbesorger schob ihm nun das Bett hinaus. 5 Minuten später standen sämtliche Möbel aus sämtlichen Zimmern auf dem Gang draußen.
Na, Bücher haben Sie genug, ich danke schön. Wenn Sie wieder was brauchen, Herr Professor, auf mich können Sie sich verlassen.
Behutsam, um seine Feier nicht durch hässlichen Lärm zu entweihen, zog er die Zimmertür hinter sich zu. Verwegen glitt er an den Regalen entlang und tastete die Rücken zärtlich ab. Ein Taumel ergriff ihn.
Seit einiger Zeit, genauer gesagt, seit dem Einbruch einer fremden Macht in unser Leben, trage ich mich mit dem Gedanken, unsere Beziehung auf eine starke Basis zu stellen. Immer und ausnahmslos nehme man sich vor den Leuten der Masse in Acht. Der Charakter und nicht das Staubtuch macht den Menschen. Verfallen wir aber auch nicht ins entgegengesetzte Extrem. Kein Buchstabe ist euch bisher gekrümmt worden. Hat jemand was zu klagen, so melde er sich.
Keen schwieg und blickte herausfordernd und drohend um sich. Auch die Bücher schwiegen. Keins trat vor.
Bei der Generalmusterung habe ich festgestellt, dass in dem Teil der Bibliothek, der vom Feind okkupiert ist, unerlaubte Schiebungen stattgefunden haben. Überschätze nicht die Stärke des Feindes, mein Volk. Zwischen deinen Lettern wirst du ihn totpressen. Deine Zeilen seien die Keulen, die auf sein Haupt niederprasseln. Deine Buchstaben die Bleigewichte, die sich an seine Füße hängen. Deine Deckel die Panzer, die dich vor ihm schützen. Du, mein Volk, die Kraft, die Größe, die Weisheit der Jahrtausende.
Erschöpft und begeistert knickte er auf der Leiter zusammen. Die angepriesenen Waffen führten vor seinen Augen einen Kriegstanz auf. Blut floss. Da es Bücherblut war, wurde ihm totenübel. Da erhob sich rauschender Beifall. Von allen Seiten kamen jubelnde Zurufe. Der Beifall wollte kein Ende nehmen. Um den Ovationen ein Ende zu setzen, stieg er hinunter. Auf dem Teppich bemerkte er Blutflecken und griff sich ins Gesicht. Jetzt fiel ihm auch ein, dass er inzwischen auf dem Boden gelegen war. Er lief in die Küche und wusch sich gründlich alles Rote ab. Frisch gestärkt, von neuem Kampfesmut erfüllt, eilte er auf den Kriegsschauplatz zurück. Feurig stürzte er auf die Leiter hinauf.
Ich erkläre. Erstens, wir befinden uns im Kriegszustand. Zweitens, Verräter verfallen der Feme. Drittens, das Kommando ist zentralisiert. Ich bin der oberste Kriegsherr, einziger Führer und Offizier. Viertens, sämtliche Unterschiede, die sich aus Vergangenheit, Ansehen, Größe und Wert der Kriegsteilnehmer ergeben, sind aufgehoben. Die Demokratisierung des Heeres äußert sich praktisch darin, dass von heute ab jeder einzelne Band mit dem Rücken zur Wand steht. Diese Maßnahme steigert unser Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie entzieht dem räuberischen, aber ungebildeten Feind seine Maßstäbe.
Jeder einzelne Band wurde herausgenommen und mit dem Rücken zur Wand gestellt. Stundenlang war er damit beschäftigt, sie alle umzudrehen. Auf dem Heimweg machte Therese ihrer Empörung Luft. Sie ladet den Menschen ein und zum Dank wird er frech.
Für die Stelle als Hausfreund werden Sie sich schon wem anderen aussuchen müssen, Gnädigste. Ich habe Jüngere wie Sie. Und was die schöner sind wie Sie, Gnädigste.
Sie betrat das Haus. Oben sperrte sie die Wohnungstür auf. Niemand rührte sich. Im Vorzimmer lagen alle Möbel durcheinander. Sie öffnete lautlos die Tür zum Speisezimmer. Da erschrak sie furchtbar. Die Wände sahen plötzlich anders aus.
Früher waren sie braun, jetzt sind sie weiß.
Im Nebenzimmer dieselbe Veränderung. Im dritten, das sie als Schlafzimmer herrichten wollte, ging ihr ein Licht auf.
Der Mann hat die Bücher umgedreht.
Sie suchte ihn. Sie fand ihn in seinem Arbeitszimmer. Er lag seiner ganzen Länge nach am Boden, von der Leiter bedeckt. Der schöne Teppich ringsherum war von Blut befleckt.
Solche Flecken gehen sehr schwer heraus. Auf die Arbeit nimmt er gar keine Rücksicht. Er hat es zu eilig gehabt. Da ist er von der Leiter heruntergestürzt. Der interessante Mensch müsste das sehen. Ist das ein Tod? Jetzt gehören die Bücher mir. In diesem Zimmer sind erst die halben umgedreht. Die stellen ein Kapital vor, hat er immer gesagt. Ich rühre die Leiche nicht an.
Therese glitt auf den Schreibtisch zu. Sie schaltete das Licht der Tischlampe an und suchte unter den Papieren nach einem Testament. Nach einer Stunde sorgfältigen Ordnens und Lesens stellte sie entrüstet fest, dass kein Testament da war. Er hatte nichts vorbereitet.
Da muss was geschehen. Man kann ihn doch nicht so liegen lassen.
Sie holte den Hausbesorger.
Was ist?
Aber Spitzi, tot ist er.
Ein brutaler Mensch.
Ja.
Da wehrt man sich eben.
Ja.
Da kann leicht was geschehen.
Ja.
Der Mensch ist hin wie nichts.
Hin, ja.
Das sind mildernde Umstände.
Umstände?
Die Schuld hat er.
Aufs Testament hat er vergessen.
Das wäre noch schöner.
Der Mensch braucht was zum Leben.
Zum Leben.
Die Situation war dem Hausbesorger auf den ersten Blick klar. Er stand noch auf der Schwelle des Arbeitszimmers.
Die Leute sind nachträglich auf die Leiche gelegt. Mir legt man damit nicht herein. Ich kenne mich aus.
Da bemerkte er, dass die Leiter sich bewegte. Er stutzte. Einen Augenblick lang tat es ihm leid, dass der Professor lebte. Keen kam eben zu sich und krümmte sich vor Schmerzen. Er versuchte aufzustehen, aber es ging nicht.
Der ist nur lang nicht tot.
Die elende Leiter.
Das ist eine Gemeinheit. Das gehört sich nicht. Ein anständiger Mensch. Ich bitte dich, man könnte glauben.
Gut, Scheißgefries. Hol den Doktor, lege da ins Bett.
Er legte sich den mageren Professor über die Schulter und trug ihn ins Vorzimmer hinaus, wo unter den übrigen Möbeln das Bett war. Keen wurde ausgekleidet.
Ohnmächtig war ich nicht. Ohnmächtig war ich nicht.
Wo sind denn die Muskeln zu dem Gestell?
Tut man das, dass man lebt, wenn man tot ist? Tut man das?
Volle 6 Wochen nach dem bösen Fall lag Keen zu Bett. Therese war mit dem Leben, das sie jetzt führte, im Grunde ganz zufrieden. Das neue Schlafzimmer machte sich gut. In Erinnerung an den interessanten Menschen hatte sie eine gewisse Zärtlichkeit dafür und hielt sich gern darin auf. Zum Mann trat sie ein, so oft sie wollte. Sie musste ihn ja pflegen. Das war ihr Recht. Sie hatte inzwischen auch das Innere des Schreibtisches durchsucht und kein Testament gefunden. Aus Fieberträumen erfuhr sie von einem Bruder.
Dieser Bruder lebt, um mich zu prellen, wenn es bald ans sauer verdiente Erben geht. Im Fieber hat sich der Mann verraten. Eine Frau tut alles für ihren Mann, aber was tut der Mann für die Frau?
Sein Argwohn, sie habe es auf die Bücher abgesehen, hatte seit dem Unglückstag, an den er ungern dachte, stark nachgelassen. Er begriff genau, was sie von ihm wollte. Ein Testament. Und zwar eines, in dem er bloß über Geld verfügte.
Sie ist 16 Jahre älter als ich. Aller Voraussicht nach stirbt sie lange vor mir. Welchen Wert hat Geld, von dem eines feststeht, dass sie es nie bekommt?
Von den Verrückten hatte er ein grobes und einfaches Bild. Er definierte sie als Menschen, die das Widersprechendste tun. Nach dieser Definition war Therese, im Gegensatz zu ihm selbst, entschieden verrückt. Der Hausbesorger, der den Professor täglich besuchen kam, war anderer Meinung.
Die Weber kehren totgeschlagen. Alle, wie sie sind. Ich kenne die Weber. Jetzt bin ich 59, 23 Jahre alt verheiratet. Ich kenne die Weber. Alle sind Verbrecher. Na, zählen Sie die Giftmorde zusammen, Herr Professor. Sie haben die Bücher, da sehen Sie es eh. Ich hab die Weber vor Ort, da hätten Sie zuschauen müssen. Meine Frau ist aus den blauen Flecken nicht herausgekommen. Ich bin für die Feste. Ich sag, das Schlagen ist eine Kunst. Das muss man lernen. Totschlagen kann jeder. Das ist keine Kunst.
Keen sah die Fäuste unter den Heldentaten, die sie vollbracht hatten, wachsen. Die Faust stieß ins Nebenzimmer vor und erdrückte Therese im Bett, wo sie plötzlich war. Irgendwo traf die Faust den Rock, der unter großartigem Lärm in Stücke brach.
Leben Sie wohl, tun's der Frau nix. Kann die alte Kiste nicht leiden. Ich bin für die Jungen. Schauen Sie, meine Tochter Selig, die war das Richtige für mich. Warum? Weil's meine Tochter ist. Jung ist sie, ein Weib ist sie. Und ich kann mit ihr machen, was ich will, weil ich bin der Vater. Jetzt ist sie auch tot. Jetzt auch die Kisten, da lebt noch.
Das Testament, die Hauptsache, vergaß Therese nicht und pflegte den Mann nach wie vor mit Sorgfalt und Hingabe. In der 6. und letzten Woche seines Krankenlagers atmete Keen ein wenig auf. Er fühlte sich gesund. Es war Abend. Er wollte das gesunde Leben regelmäßig und um 6 Uhr früh beginnen. Er begann es am nächsten Tag. Er schloss die Türe zum Nebenzimmer und setzte sich bolzengrad an den Schreibtisch. Seine Papiere waren durcheinander geworfen. Vorsichtig zwar, aber so, dass er es wohl bemerkte. Das Weib hatte hier nach einem Testament gesucht. Sie brachte ihm das Frühstück herein. Er schnellte hoch, blickte ihr kühn ins Gesicht.
In den Manuskripten herrscht eine heillose Unordnung. Ich frage mich, wie der Schlüssel in die unrechten Hände geraten ist. Ich habe ihn in der linken Hosentasche wieder vorgefunden. Zu meinem Bedauern sehe ich mich genötigt anzunehmen, dass man ihn widerrechtlich entfernt, missbraucht und dann erst zurückgelegt hat.
Das wäre noch schöner.
Ich frage zum ersten und zum letzten Mal. Wer hat in meinem Schreibtisch herumgesucht?
Man könnte glauben...
Ich will es wissen.
Bitte, habe ich vielleicht gestohlen?
Ich verlange Aufklärung.
Aufklärung kann jeder.
Was soll das heißen?
Das ist bei den Menschen so.
Bei wem?
Kommt Zeit, kommt Rat.
Der Schreibtisch.
Das sag ich ja immer.
Was?
Wie man sich bettet, so liegt man.
Das interessiert mich nicht.
Er hat gesagt, die Betten sind gut.
Welche Betten?
Die Ehebetten können sich sehen lassen.
Ehebetten?
Das heißt bei den Menschen so.
Ich führe keine Ehe.
Hab ich vielleicht aus Liebe geheiratet?
Ich brauche Ruhe.
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
6 volle Wochen habe ich mit dieser Krankheit verloren. Meine Zeit ist kostbar.
Auf dem Standesamt müssten beide Teile...
Ich mache kein Testament.
Wer denkt ans Vergiften?
Ein 40-jähriger Mann.
Die Frau ist wie 30.
57.
Das hat mir noch niemand gesagt.
Auf dem Heimatschein steht es genauso zu lesen.
Lesen kann jeder.
So.
Eine Frau lässt sich das schriftlich geben. Schriftlich ist am besten. Mündlich kann jeder. Auf einmal wird der Mann ohnmächtig. Man weiß ja nicht, welche Bank. Eine Frau muss die Bank wissen. Was nützt ihr der Mann, wenn sie die Bank nicht hat? Der Mann sagt die Bank nicht. Ist das ein Mann, der die Bank nicht sagt? Das ist ja kein Mann.
Hinaus.
Hinaus kann jeder. Davon hat die Frau nichts. Ein Mann macht ein Testament. Die Frau kann nie wissen. Der Mann ist nicht allein auf der Welt. Die Frau ist auch noch da. Auf der Straße schauen mir ja alle Männer nach. Bei einer Frau kommt es auf die prachtvollen Hüften an. Das Zimmer bleibt offen. Die Schlüssel hab ich. Die Schlüssel sind hier.
Sie klopft auf den Rock.
Da will ja der Mann nicht hinein. Er will schon, aber er darf nicht.
Hinaus!
Erst rettet die Frau dem Mann das Leben, dann darf sie hinaus. Der Mann war ja tot. Wer hat den Hausbesorger geholt? Der Mann vielleicht? Der lag unter der Leiter. Bitte, warum hat er den Hausbesorger nicht selber geholt? Er hat sich nicht rühren können. Der neue Bruder hätte nichts erfahren. Eine Frau will wieder heiraten. Habe ich vielleicht vom Mann was gehabt? Auf einmal bin ich 40 und die Männer schauen mir nicht mehr nach. Die Frau ist auch ein Mensch. Bitte, die Frau hat ein Herz, ein Herz, ein Herz.
Keen fielen die hässlichen Testamentschuppen von den Augen. Er sah sie sehr arm, um Liebe bettelnd. Sie wollte ihn verführen. So hatte er sie noch nie gesehen.
Für die Bücher habe ich sie geheiratet. Mich liebt sie. Ich lasse sie allein. Allein wird sie sich am besten beruhigen.
Eiligst verließ er Zimmer, Wohnung und Haus. Keen war es, als befinde er sich zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Straße.
Über 8 Jahre lang lebt sie mit mir in einer Wohnung. Ihre Treue weiß ich zu schätzen. Was in ihrer beschränkten Macht steht, leistet sie. Für eine Frau hat sie mich 8 Jahre lang erstaunlich still geliebt. Sie fürchtet den Zusammenbruch meiner Bank? Gut, ich werde ihr sagen, welche es ist. Sie kennt sie ohnehin. Einmal hat sie dort einen Scheck eingelöst. Ich werde mein Testament aufsetzen. Wie wenig braucht der Mensch zu seinem Glück?
Je näher er seiner Wohnung kam, umso zwiespältiger wurde ihm zumute. Aus dem Vorzimmer schrie er ins Arbeitszimmer hinüber.
Nationalbank! Ich will mein Testament machen!
Therese hatte während seiner Abwesenheit 3 schöne neue Bögen mit Testament überschrieben. Sie wies darauf hin und wollte grinsen. Nur ein schwaches Lächeln gelang ihr. Das Kapital, das er auf der Bank liegen hatte, mochte noch 2 Jahre für die Bestreitung des Haushaltes ausreichen. Sie hielt es für selbstverständlich, dass er sich verschrieben hatte.
Es fehlt keine Null. Vor 20 Jahren war eine da.
Tja, wo ist denn das schöne Geld nur hin?
Er wies auf die Bücher.
Morgen gehen wir damit zum Notar.
Gegen Morgen litt sie es nicht mehr im Bett. Sie verhielt sich ganz still und horchte auf seine Bewegungen beim Anziehen, beim Waschen, beim Abklopfen der Bücher. Auf der Schwelle stießen sie zusammen. Er wartete auf ihre Antwort, sie auf seine. Da er keine gab, schob sie ihn beiseite und glitt zum Schreibtisch. Richtig, da lag das Testament. Von einer Null entdeckte sie nichts.
Gib dein Testament.
Bitte, ist hier vielleicht ein Standesamt?
Über seine Zumutung ehrlich empört, verließ sie das Zimmer. Er stellte fest, dass sie ihr Dokument noch nicht hergeben wollte. Der lästige Gang zum Notar blieb ihm also heute erspart. Das stumme Spiel zwischen den beiden dauerte einige Tage fort. Der sechste Tag war ein Sonntag. Sie stand unlustig auf, erwartete den Spaziergang ihres Mannes und besah sich wie täglich die böse Ziffer des Testaments. Nicht nur die Zahl 12.650, auch die Form jeder Ziffer war ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Dann nahm sie Keens Feder, bückte sich über das Testament und verwandelte die Zahl 12.650 in 1.265.000.
Bitte, wie schön das ist.
Sie beschloss, in die Kirche zu gehen. Heute war ja Sonntag. An der Wohnungstür hinterließ sie einen Zettel.
Bin in der Kirche, der Rese.
Keen fand den Zettel vor seiner Tür. Er las ihn, weil er alles las, und hatte ihn, sobald er am Schreibtisch saß, vergessen. Plötzlich stand Therese hinter ihm.
Da bin ich wieder. Ja, die große Erbschaft. Gleich drei Häuser weiter ist ein Notar. Darf man eine Erbschaft so liegen lassen? Das Testament wird ja schmutzig. Heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Man muss dem Notar was geben, sonst macht er alles falsch. Viel muss es nicht sein. Es wäre schad um das schöne Geld. 1.265.000.
Irgendein Mensch hat ihr 1 Million überlassen. Offenbar ein Verwandter von ihr. Sie hat erst heute von ihrem Glück erfahren und war zum Dank dafür in die Kirche gerannt. Man könnte doch damit die Bibliothek vergrößern. Ich werde dem Nachbarn die Wohnung von nebenan abkaufen und die Wand durchstoßen lassen. Die Bibliothek des alten Silzinger war vor kurzem zum Verkauf ausgeschrieben, an die 22.000 Bände. Ich nehme mir rund 1 Million, mit dem Rest kann sie schalten und walten, wie es ihr passt. Sonderbarer Zufall. Gerade in mein Haus tritt diese reiche Erbin als Haushälterin ein. 8 Jahre erfüllt sie still ihre Pflicht. Plötzlich steht sie knapp vor einer Millionenerbschaft. Und ich heirate sie.
Die Verhandlungen mit den Nachbarn sind sofort zu eröffnen. Das Testament muss sofort nachgeprüft werden. Der Notar muss auch heute zu erreichen sein. Hol den Hausbesorger. Hol den Hausbesorger sofort!
Das wäre noch schöner.
Was wäre noch schöner? Hol den Hausbesorger!
Was hat der zu suchen? Der kriegt nichts.
Darüber entscheide ich. Ich bin der Herr im Hause.
Bitte, das Kapital gehört mir.
Das leugnet niemand. Wir brauchen ihn. Er muss gleich einige Gänge besorgen.
Es ist ja schad um das schöne Geld. Der kriegt ein Vermögen.
Keine Aufregung. Die Million bleibt uns sicher.
Und die 265.000?
Die 265.000 gehören dir allein.
Alles gehört mir.
Ich habe schon einmal festgestellt, dass niemand deine Ansprüche leugnet. Davon ist jetzt nicht die Rede.
Bitte, das weiß ich selber. Schwarz auf weiß bleibt.
Wir müssen die Erbschaftsangelegenheit gemeinsam organisieren.
Geht das den Mann vielleicht was an?
Ich biete dir meine Hilfe in aller Form an.
Betteln kann jeder. Erst abmarkten, dann betteln, das gehört sich nicht.
Ich fürchte nur, dass man dich übervorteilen wird.
Tut man so heilig.
Bei Millionenerbschaften pflegen plötzlich falsche Verwandte aufzutauchen.
Ja, es ist nur der Mann da.
Keine Frau, keine Kinder?
Bitte, was sind das für Witze?
Ein unerhörter Glücksfall.
Glücksfall?
Der Mensch gibt das Geld her, noch bevor er tot ist. Wo bleibt da der Glücksfall?
Und was geschieht mit dem Rest?
Keen blickte sie dankbar und liebevoll an.
Sie ist plump, aber treu. Schade. Sie ist so alt. Es ist zu spät, einen Menschen aus ihr zu machen.
Mit dem Rest werde ich meine Bibliothek vergrößern.
Therese fuhr erschreckt und triumphierend auf.
Die Bücher gehören mir.
Was?
3 Zimmer gehören der Frau. Eines hat der Mann.
Es handelt sich jetzt um 8 Zimmer. Die 4 kommen neu dazu, die von nebenan, meine ich. Ich brauche Platz für die Bibliothek Silzinger. Die umfasst allein über 22.000 Bände.
Und wo nimmt der Mann das Geld dazu her?
Von deiner Erbschaft. Darüber ist nichts mehr zu reden.
Das gibt's nicht.
Was gibt's nicht?
Die Erbschaft gehört mir.
Aber ich verfüge darüber. Ich verlange 1 Million für die Erwerbung der Bibliothek Silzinger.
Verlangen kann jeder. Ich will den Rest. Ich will alles.
Ich habe hier zu befehlen.
Ich bin die Frau im Hause.
Ich stelle ein Ultimatum. Ich verlange kategorisch 1 Million für die Erwerbung.
Ich will den Rest. Ich will den Rest.
In 3 Sekunden. Ich zähle bis 3.
Zählen kann jeder. Ich zähle auch. 1, 2, 3.
Das Testament her.
Sie geht um den Mann herum auf den Schreibtisch zu. Sie greift in die Papiere hinein, wirft sie schamlos durcheinander und zieht eines davon heraus.
Wie kommt ein fremdes Testament unter meine Manuskripte?
Bitte, wo ist fremd?
Sie entfaltet es eilig, streicht es auf dem Tisch schön glatt. Als er herantritt, fällt sein erster Blick auf die Zahl. Da erkennt er sein eigenes Testament.
Am besten ist es, man schreibt alles frisch.
Aber das ist ja mein...
Bitte, was habe ich? Ein Mann, ein Wort?
Er sackt, als wäre er dick und schwer, auf dem Stuhl zusammen.
Ich will endlich wissen, woran ich bin.
Die Schadenfreude, mit der er ihr anhand von Dokumenten bewies, wie wenig er noch besaß, half Therese über das Schlimmste hinweg. Er zeigte ihr, wie viel er seinerzeit geerbt hatte. Er holte sämtliche Rechnungen, die Bücherkäufe betrafen, aus den verschiedenen Schubladen. Es ergab sich, dass die Bibliothek weit über 1 Million gekostet hatte.
Den Rest habe ich für einzelne Bücher und für meinen Lebensunterhalt verbraucht.
Da schmolz Therese und floss ein reißender Strom zur Türe hinaus durch den Gang und mündete in die Küche. Am nächsten Tag, am Vormittag, begann sie mit der Durchführung der Beschlüsse, die sie gefasst hatte. Sie sperrte die 3 Zimmer, die ihr gehörten, von der übrigen Wohnung ab. Keen hatte den übrigen Teil des Sonntags am Schreibtisch verbracht. Gegen 6 Uhr früh nickte er ein, zur Zeit, da er aufzustehen pflegte. Als er aufwachte, war die Tür zum Nebenzimmer schon verschlossen. Leicht taumelnd vor Hunger erhob er sich und versuchte, die andere Tür, die ins Vorzimmer führte, zu öffnen. Er entdeckte, dass er eingesperrt war. Er hielt sich für befugt, an der Tür zu rütteln.
Bitte, das lässt sich hören. Er soll nicht glauben, dass er von ihr was zu essen kriegt. Ein Mann, der kein Geld nach Hause bringt, kriegt nichts zu essen. Der Gang vor meinen Zimmern gehört mir. Bei Gericht ist das so. Wie heißt es bei den Hauspassagen? Der Durchgang ist bis auf Widerruf gestattet. Den Gang bis zur Küche und bis zum Abort darf er nicht mehr benutzen. Er hat dort nichts zu suchen.
Ohne seine Erwiderung abzuwarten, pirschte sie sich an der Wand entlang zur Wohnungstür. Dann glitt sie in die Küche, holte ein Stück Kreide, das noch aus ihrer Schulzeit stammte, und zog einen dicken Strich zwischen ihrem und seinem Gang.
Bitte, das ist nur für jetzt. Mit Ölfarbe kommt später.
In seiner hungrigen Verwirrung hatte Keen nicht recht begriffen, was hier vor sich ging. Seine eigene Not trieb ihn auf den verbotenen Gang, als hätte Therese keinen Kreidestrich gezogen. Mit langen Schritten erreichte er sein Ziel. Er sperrte sich, wie es Sitte ist, ein, was ihn vor ihren Handgreiflichkeiten rettete. Sie rüttelte an der verschlossenen Tür.
Bitte, das kommt vor Gericht! Bitte, das kommt vor Gericht! Gut, ich erlaube ihm den Gang. Ich habe ein Einsehen. Der Mann muss hinaus. Aber was kriege ich dafür? Ich gebe ihm den Gang, er gibt mir dafür einen Teil seines Zimmers. Ich muss meine Zimmer schonen. Bitte, dann muss ich bei ihm drinnen schlafen. Ich opfer meinen schönen Gang, er macht ihr Platz in seinem Zimmer. Dafür darf er auf den Abort, so oft er will.
Sobald ihre Stimme Ruhe gab, war Keen vor Erschöpfung eingeschlafen. Als er aufwachte, fühlte er sich erquickt und mutig. Er ging in die Küche und nahm, ohne Gewissensbisse, einige Butterbrote zu sich. Als er nichtsahnend sein Zimmer betrat, war es um die Hälfte kleiner geworden. Quer über die Mitte stand die spanische Wand. Er wollte nachsehen, ob die Bücher im Nebenzimmer noch lebten. Bevor er die Tür erreicht hatte, stand schon Therese davor.
Nicht unterstehen soll sich der Mann. Weil ich so gut bin und ihm den Gang erlaube, glaubt er, die Zimmer gehören gleich ihm. Der Mann darf die Türschnalle nicht anrühren. Herein kann er so nicht, weil ich die Schlüssel hab.
Er wehrte ihre Worte mit einer linkischen Bewegung des Armes ab und streifte dabei zufällig ihren Rock.
Ich erlaube nicht, dass der Mann den Rock anrührt. Der Rock gehört mir. Hat der Mann den Rock gekauft? Ich hab den Rock gekauft. Hat der Mann den Rock gestärkt und gebügelt? Ich hab den Rock gestärkt und gebügelt. Eine Frau tut alles für ihren Mann. Den Rock tut sie nicht. Den Rock tut sie nicht.
Ich bin in einer Irrenanstalt.
Nur weil ein Kampf in diesem Augenblick so gar keinen Nutzen versprach, zog er sich an den Schreibtisch zurück. Therese stand eine weitere Viertelstunde Wache vor ihrer Tür.
Verführer gehören aufgehängt. Erst verspricht man die Ehe, dann macht man kein Testament. Tut man das, dass man kein Geld für ein Testament hat? Hab ich vielleicht was verbrochen? Bücher sind auch was wert. Die Welt ist heute nicht mehr schön.
Abends befreite ihn der Hunger. Heimlich, wie er dachte, und unhörbar entfernte er sich aus dem Zimmer. Im Gasthause sah er sich erst um, ob sie ihm gefolgt sei. Nein, sie stand nicht in der Tür. Bei seiner Heimkehr sagte er sich, dass Therese Mitleid verdiene. Er machte kein Licht und schlich auf Zehenspitzen an sein Bett. Therese hatte, sobald er aus dem Hause war, die Betten vertauscht, die spanische Wand entfernt und auch die übrige Einrichtung auf den Kopf gestellt.
Er soll sich nur giften. Er soll sich nur giften.
Da er um 9 noch nicht zurück war, legte sie sich ins Bett.
Wenn er kein Licht macht und zu mir ins Bett kommt, warte ich mit dem Schimpfen, bis es vorbei ist.
Als er sich herschlich und neben ihr auszog, stockten ihr Mund und Herz. Als er plötzlich über sie herfiel, gab sie keinen Laut von sich. Sie fürchtete, er könnte wieder weggehen. Er lag nur wenige Augenblicke über ihr. Ihr waren es Tage. Als er aufsprang, spürte sie, dass er ihr entging. Wie eine Besessene schlug sie auf ihn los.
Ich gehe vor Gericht! Ich lass mir das nicht gefallen! Ein Mann überfällt nicht! Ich bin anständig! Ich bin eine Frau! Ein Mann kriegt 10 Jahre. In der Zeitung heißt das Notzucht. Bitte, was macht er hier? Noch ein Wort und ich hol den Hausbesorger. Mit Gewalt kann jeder. Ich lass mich scheiden. Die Wohnung gehört mir. Ein Verbrecher kriegt nichts.
Keen verlor allmählich das Bewusstsein. Sie schlug fest und treffend weiter.
Ich könnte jetzt tot sein. Da hätt er die Schere rein. Ich tu nur den Mund auf und jeder glaubt mir. Gefängnis krieg ich nicht. Und das hat man von seiner Liebe. Jetzt ist er tot.
Sie kniete neben ihm nieder und suchte ihn nach den Spuren ihrer Schläge und Tritte ab. Da merkte sie, dass es dunkel war, stand auf und machte Licht. Schon aus 3 Schritt Entfernung von ihm sah sie, dass sein Leib über und über in Unordnung war.
Der muss sich ja schämen. Der arme Mensch.
Sie nahm das Leintuch vom eigenen Bett und wickelte ihn sorgfältig ein.
Jetzt sieht man nichts.
Sie nahm ihn zärtlich wie ein Kind in die Arme. Sie trug ihn auf sein Bett hinüber und deckte ihn warm und beschwichtigend zu, drehte das Licht ab und legte sich wieder schlafen. 2 Tage verflossen in Schweigen und halber Betäubung. Sobald er ganz zu sich gekommen war, wagte er es heimlich, die Größe seines Unglücks zu überdenken.
Meine Knochen brauchen Ruhe. Meine Knochen müssen sich erholen. Ohne Knochen hat die Wissenschaft ein Ende.
Stöhnen gibt's nicht. Was gibt's?
Er erhob sich eines Morgens 6:00 aus dem Bett. Das Skelett war aus den Fugen gegangen. Es ließ sich nicht recht auf den Beinen erhalten. Nach und nach jonglierte er sich in seine Kleider hinein. Von Schmerzen, kleinen Teufeln gezwickt, doch dem Großen, dem Tode entronnen, ertanzte sich Keen seinen Weg zum Schreibtisch. Täglich wiederholte sich nun das gleiche Spiel. Des Morgens stand er 3 Stunden vor ihr auf und verbrachte beinahe 3 Stunden in Muße vor seinem Schreibtisch. Dann begann er langsam zu erstarren. Um 7 Uhr abends sprang er auf und verließ schnell das Haus. Während er im Gasthaus sein einziges Mahl zu sich nahm, schlief er vor Ermüdung beinahe ein. Um 9 lag er zu Bett und schlief. Therese schaltete frei in ihrem neuen Zimmer, ohne dass sie jemand störte. Sie behielt den Mann nur aus Mitleid zu Hause. Sein Bett nahm ja wenig Platz ein. Sie brauchte die Schlüssel zum Schreibtisch. Da lag nämlich sein kleines Bankbuch drin.
Solange ich das Bankbuch mit dem Rest nicht habe, gönne ich ihm noch einige Tage das Dach über dem Kopf. Wie lange lebt der Mensch schon drauf los und bringt kein Geld nach Hause?
Von Tag zu Tag erklomm ihr Zorn eine höhere Stufe.
Wo ist das Bankbuch? Wo ist das Bankbuch? Säufer, Verbrecher, Dieb, hinaus aus meiner Wohnung!
Sie speit in sein Gesicht. Er weicht aus, er wehrt sich, er schlägt zurück.
Ich mach die Anzeige! Diebe werden eingesperrt! Die Polizei wird es finden! Diebe werden eingesperrt! Hinaus aus meiner Wohnung!
Da packt sie ihn am Kragen und schleift ihn zur Wohnung hinaus. Die Tür wirft sie krachend hinter ihm zu. Auf dem Flur lässt er sich zu Boden fallen. Die Tür öffnet sich wieder. Therese schleudert Mantel, Hut und Aktentasche hinaus.
Untersteh dich nicht, wieder zu betteln!
Die Aktentasche gibt sie her, weil nichts drin ist. Alle Bücher behält sie in der Wohnung. Das Bankbuch hat er in der Tasche. Er presst es glücklich an sich, obwohl es ein Bankbuch ist. Seit man Keen aus seiner Wohnung hinausgeworfen hatte, war er mit Arbeit überhäuft. Den ganzen Tag lief er gemessen und zäh durch die Stadt. In aller Frühe war er schon auf den langen Beinen. In seiner Aktentasche trug er einen riesigen Plan der Stadt. Maßstab 1 zu 5000, auf dem die Buchhandlungen mit freundlichen, roten Kreisen bezeichnet waren.
Ich brauche für eine wissenschaftliche Arbeit dringend folgende Werke.
Er las von einem Zettel, der nicht vorhanden war, eine lange Liste herunter. Auf der Straße legte er sich die Listen zurecht. In jeder Buchhandlung las er eine neue vor. Er wartete keine Antwort ab und verließ das Lokal. Da er ein unzerstörbares Gedächtnis besaß, trug er die gesamte neue Bibliothek im Kopf. Die Aktentasche blieb leer. Täglich übernachtete er in einem anderen Hotel. Anfangs brachte er die Bücher auf dem Sofa allein unter. Später nahm er auch den Schrank in Anspruch. Bald war die Bibliothek beiden entwachsen. Um den schmutzigen Teppich nutzbar zu machen, klingelte er nach dem Stubenmädchen und bat um 10 Bogen reinstes Packpapier. Er breitete es auf dem Teppich aus und über den ganzen Boden. So wurde es für eine Zeit lang zu seiner Gewohnheit, jeden Abend neben dem Essen Packpapier zu bestellen. Das alte ließ er des Morgens liegen. Die Bücher türmten sich höher und höher. Sobald er seinen Kopf erleichtert fühlte, legte er sich ins Bett. 3 Wochen genoss er die neue Freiheit, und als sie verstrichen waren, hatte er sämtliche Buchhandlungen der Stadt erschöpft. Eines Nachmittags wusste er nicht mehr wohin. Er beschloss, unter recht viel Menschen zu gehen. Er richtete den Blick auf die Firmenschilder ringsum, ein Stück Stadt, für das er sonst blind war.
Zum idealen Himmel.
Da trat er mit Vergnügen ein. Der ideale Himmel war sehr niedrig und hing voll schmieriger, graubrauner Wolken. Zwischen den Tischen flogen Schimpfworte hin und her.
Was sind das für Geschöpfe?
Da tauchte ein ungeheurer Buckel neben ihm auf.
Ist es gestattet?
Keen blickte angestrengt hinunter. Wo war der Mund, aus dem es sprach? Und schon hüpfte der Besitzer des Buckels ein Zwerg, an seinem Stuhl in die Höhe.
Wie gehen die Geschäfte? Bin ich Ihr Hund? Fischerle ist mein Name.
Er holte zwei Arme hervor und griff nach Keens Aktentasche. Ihr Inhalt brachte ihn zum Lachen. Er hielt das sauber zusammengefaltete Packpapier in die Höhe.
Papierbranche, habe ich recht? Spielen Sie Schach?
Ich bedauere.
Ein Mensch, was kein Schach spielt, ist kein Mensch. Im Schach sitzt die Intelligenz, sage ich. Ich mache Sie aufmerksam. Ich habe es allein gelernt, nicht aus dem Buch. Was glauben Sie, wer hier der Meister ist vom ganzen Lokal? Der Meister heißt Fischerle und sitzt am selben Tisch wie Sie. Und warum hat er sich hergesetzt? Weil Sie ein mieser Mensch sind. Jetzt glauben Sie vielleicht, ich fliege auf die miesen Menschen. Falsch, Blödheit, stimmt nicht. Was glauben Sie, wie schön meine Frau ist? Sowas Apartes haben Sie noch nicht gesehen. Aber, frage ich, wer hat die Intelligenz? Der miese Mensch hat sie, sage ich. Der miese Mensch hat die ganze Intelligenz für sich gepachtet.
Keens Schweigsamkeit erschien ihm als Aufmerksamkeit und sie schmeichelte ihm.
Was glauben Sie, wenn ich ein Stipendium hätte? Ein Mensch ohne ein Stipendium ist ein Krüppel. 20 Jahre warte ich auf ein Stipendium. Glauben Sie, ich will was von meiner Frau? Eine Ruhe will ich und ein Stipendium will ich. Zieh's zu mir, hat sie gesagt, da war ich noch ein Bub. Na, hab ich gesagt, was braucht Fischerle ein Weib? Was möchtest denn haben, hat sie gesagt, sie hat keine Ruhe geben. Was ich haben möchte? Ein Stipendium möchte ich. Gut, hat sie gesagt, wenn's zu mir ziehst, kriegst ein Stipendium. Auf ihr heiliges Versprechen herauf zieh ich zu ihr. Wissen's, wann das war? Ihnen kann ich's ja sagen, weil Sie mein Freund sind. Das war vor 20 Jahren. Und sehen Sie, das Stipendium ist noch immer nicht beieinander. Haben Sie eine Frau?
Dies war die erste Frage, auf die Fischerle eine Antwort erwartete. Keen schwieg. Was hätte er sagen sollen? Die Frau war sein heikler Punkt, über den sich beim besten Willen nichts Wahres aussagen ließ.
Haben Sie eine Frau?
Ich habe keine Frau.
Dann gebe ich Ihnen meine.
Kommst oder kommst nicht?
Sie kam. Sie war groß, dick und rund, ein halbes Jahrhundert alt. Sie stellte sich selber vor, indem sie mit der Schulter auf Fischerle hinunterwies.
Mein Mann.
Keen stand auf und verbeugte sich sehr tief.
Sehr erfreut.
Metze. No? So nimm Platz.
Sie gehorchte. Fischerles Nase reichte ihr bis zur Brust.
Buchbranche.
Keen schwieg schon wieder. Der Frau am Tisch war er zuwider. Sie verglich seine Knochen mit dem Buckel ihres Mannes und fand diesen schön. Der Buckel war was. So ein Gerippe war nichts.
Na, was ist? Wie viel schenkst du mir denn?
Keen errötete.
Red nicht so dumm. Ich lass meinen Freund nicht beleidigen. Der hat eine Intelligenz. Der redet nichts daher. Der überlegt sich jedes Wort 100 Mal. Wenn er was sagt, sagt er was. Er interessiert sich für mein Stipendium und stiftet freiwillig 20 Schilling.
Stipendium, was heißt das?
Stipendium ist ein feines Wort. Es stammt aus dem Französischen und heißt dasselbe wie das jüdische Kapital.
Wo hab ich Kapital?
Er weiß alles.
Ja? Was denn?
No, dass wir miteinander sparen wegen Schach.
Fällt mir gar nicht ein. So viel verdiene ich nicht. Ich bin nicht der Mitzel und du nicht der Ferl. Was hab ich schon von dir? Ein Dreck hab ich von dir. Weißt du, was du bist? Eine Krippe bist. Kannst ja fechten gehen, wenn's dir nicht passt. Frech ist der, sag ich Ihnen. Man möcht's gar nicht glauben. So eine Krippe. Ihr könnt doch froh sein.
Sind's froh, dass nicht verheiratet sind. Erst sparen wir 20 Jahre jeden Groschen miteinander und jetzt hat sie das ganze Stipendium mit ihren Freundeln verjubelt.
Also das kann ich schwören. In die ganzen 20 Jahre war ich mit keinem Mann, außer mit ihm.
A Hur, die was mit keinem Mann war. Was glauben Sie, von wem sie die Pension hat? Von einem Herrn, der was jeden Montag kommt, in meine Wohnung. Wissen Sie was? Ein Weib muss falsch schwören. Und warum muss ein Weib falsch schwören? Weil sie selber falsch ist. Jetzt frage ich Sie. Könnten Sie falsch schwören? Könnt ich falsch schwören? Ausgeschlossen. Und warum? Weil wir beide eine Intelligenz haben.
Keen gab ihm von Herzen recht. Er wusste, wen er vor sich hatte. Eine zweite Therese.
Hier strebt ein reiner Geist in elendem Körper seit 20 Jahren danach, sich über den Schmutz seiner Umgebung zu erheben. Das Schachspiel ist seine Bibliothek. Er bringt ein Buch nach Hause, um heimlich darin zu lesen. Sie zerreißt es, dass die Fetzen fliegen. Sie zwingt ihn, ihr seine Wohnung für ihre entsetzlichen Zwecke zur Verfügung zu stellen. Sie hätte ihn schon längst aus seiner Wohnung hinausgeworfen. Doch sie wartet auf ein Testament, das er zu ihren Gunsten abfassen soll.
Noch nie hatte sich Keen so tief in einen Menschen eingefühlt. Er stand tief in der Schuld dieses Menschen. Er musste etwas für ihn tun. Er zog seine Brieftasche hervor, die von hohen Scheinen strotzte.
Verehrter Herr Fischerle, erweisen Sie mir die Freundlichkeit, diesen kleinen Beitrag zu Ihrem Stipendium, wie Sie zu sagen belieben, anzunehmen. Psst, schon gut.
Um Keen nicht zu kränken, streckte er den Arm aus und griff nach der Note. Plötzlich hatte Keen einen schweren Schlag auf der Schulter. Der Himmel wackelte. Stühle stürzten zusammen. Als Keen begriff, worum es ging, hatte man ihm die eigene Aktentasche um die Ohren gezogen. Er sah und hörte nichts mehr. Er fühlte nur, dass er auf dem Boden lag und Taschen, Löcher und Nähte seines Anzugs von Händen jeder Größe und Schwere untersucht wurden. Plötzlich spürt er, dass er allein ist. Alle Hände sind verschwunden. Auf den Zehenspitzen seiner langen Beine schleicht er sich hinaus. Auf der Straße atmet er tief ein. Die Bibliothek ist in Sicherheit. Wenige Häuser weiter erwartet ihn der Zwerg. Er überreicht ihm die Aktenmappe.
Das Papier ist Adrin. Sie sollen sehen, wie ich bin.
Das Papier auch. Wie kann ich Ihnen danken?
Das ist noch gar nichts. Jetzt kommen Sie dezidiert in das Haustor. Wissen Sie, was ein Finderlohn ist? Sie werden schon wissen. 10%. Drin schlagen sich die Weiber mit dem Männertod und ich hab's.
Er zog Keens Brieftasche hervor und überreichte sie ihm wie ein großartiges Präsent.
Dumm werde ich sein. Glauben Sie, ich lasse mich wegen dir einsperren?
Wie kann ich Ihnen danken? Wie kann ich Ihnen danken?
10%.
Keen griff in das Notenbündel hinein und streckte Fischerle einen guten Teil davon hin.
Erst zählen Sie. Geschäft ist Geschäft. Auf einmal sagen Sie, ich hab was gestohlen.
Als das Geschäft ins Reine gebracht war, gab er Keen die Hand, blickte traurig zu ihm hinauf.
Sie sollen wissen, was ich für Sie riskiere. Mit dem idealen Himmel ist es aus. Glauben Sie, ich kann da wieder rein? Die finden das viele Geld bei mir und schlagen mich tot. Sehen Sie, das hat man von den Freundschaften.
Ich bin kein Kaufmann. Ich bin Gelehrter und Bibliothekar. Treten Sie in meine Dienste und ich werde für Sie sorgen.
Wie ein Vater, habe ich mir gedacht. Also, gehen wir.
Er holte gewaltig aus. Keen trottete hinterher. Er suchte in Gedanken nach einer Arbeit für seinen neuen Famulus. Er konnte ihm abends beim Abladen und Aufstellen der Bücher helfen. Wenige Stunden, nachdem er den Dienst angetreten hatte, war sich Fischerle über die Wünsche und Besonderheiten seines Herrn vollkommen im Klaren. Bei der Aufnahme des Nachtquartiers wurde er von Keen als Freund und Mitarbeiter dem Portier vorgestellt. Kaum waren sie in ihren Zimmern oben angelangt, als Keen das Packpapier hervorholte und glatt zu streichen begann.
Es ist zwar ganz zerdrückt, aber wir haben kein anderes.
Da bin ich schuld, mit die Watschen.
Dann wurden die Papiere über die Fußböden der beiden Zimmer ausgebreitet. Fischerle sprang hin und her, legte sich flach nieder und kroch, ein eigenartig kurzes Höckerreptil, von Ecke zu Ecke.
Gleich werden wir's haben, a Kleinigkeit.
Seine Finger waren in ständiger Bewegung. Viel zu lange strichen sie das Papier glatt.
Aus ist's.
Dann helfen Sie mir bitte beim Abladen der Bücher.
Um alle lästigen Fragen abzuschneiden, holte er einen Stoß aus dem Kopf hervor und reichte ihn dem Kleinen hin. Der bekam ihn mit seinen langen Armen geschickt zu fassen.
So viel? Wohin soll ich sie legen?
Viel? Das ist erst ein Tausendstel.
Ich verstehe schon. A Promille. Soll ich noch ein Jahr da stehen? Ich halte das nicht aus. So schwer. Wohin soll ich sie legen?
Auf das Papier. Fangen Sie in der Ecke dort an, damit wir später nicht drüber stolpern.
Unter Fischeles Händen ging die Arbeit spielend vonstatten. Zwischen den Türmen ließ er je einige Zentimeter Platz. Er gestattete den Türmen nur eine gewisse Höhe und prüfte sie, wenn es soweit war, indem er mit der Nasenspitze leicht darüber fuhr. Nach einer Stunde wurde Fischerle durch seinen Buckel in die größten Schwierigkeiten gebracht. Er konnte sich winden und ausweichen, wie er wollte. Überall stieß er an.
So eine Bibliothek habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen.
Das ist erst die Hälfte. Ich achte Ihre Müdigkeit. Was man für Bücher tut, ist gut getan. Sie können sich schlafen legen. Fortsetzung morgen.
Schlechte Betten.
Betten?
Na, Wanzen.
Was? Schlafen Sie lieber ein und machen Sie keine Witze. Sie haben morgen noch viel zu lernen.
Wissen Sie was? Gelernt habe ich heute genug.
Das glauben Sie nur. Schlafen Sie jetzt, ich zähle bis drei.
Ich und schlafen? Auf einmal stiehlt uns einer die Bücher und wir sind ruiniert. Ich bin für kein Risiko. Glauben Sie, da kann einer ein Auge zudrücken? Sie vielleicht, weil Sie ein reicher Mensch sind. Ich nicht.
Keen wirft einen, wie er glaubt, liebevollen Blick auf den Zwerg. Dann gehen beide zu Bett.
Die Blendung von Elias Canetti. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Erster Teil. Erzähler Peter Simonischek. Peter Keen, Felix von Manteuffel. Therese Krumpholz, Liebgard Schwarz. Verkäufer Fritz Karl. Hausbesorger Wolfgang Böck. Fischerle Robert Meyer. Frau Fischerle Hanna Tomek. Und Valentin Scholz, Karl Meinrad, Alexander Bernhard und Radovan Grahovac. Komposition Max Nagel. Musiker Anne Harvey Nagel, Emma Deislem, Reinhold Brunner, Max Nagel, Hans-Georg Gutternick, Achim Tang und Paul Skrepek. Regieassistenz Alice Elstner. Schnitt Hertha Werner. Ton Gerhard Wieser. Regie Robert Mateka. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Berlin, dem Bayerischen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2002.